Es gibt zwei Arten von Geschichte. Es gibt die offizielle Geschichte, die nicht zutrifft. Und es gibt die wahre, die inoffizielle Geschichte, in der die tatsächlichen Zusammenhänge und Begebenheiten enthalten sind. Die Handlungsmächtigen einer Zeit bestimmen über die Museen und über die Geschichtsbücher, was da drin ist und was eben nicht drin ist. Gerade eben autoritäre Systeme sind natürlich nicht daran interessiert, autoritär zu erscheinen. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Vergangenheitserzählung auch ein bestimmtes Programm hat, das eben nicht mit den Fakten übereinstimmen darf, wenn die Fakten, die hinter uns liegen, nicht dazu passen.
Was, wenn unsere gesamte Gegenwart auf Lügen basiert? Was, wenn das, was wir Geschichte nennen, nur erfundene Geschichten sind? Der Radiologe und Medizinhistoriker Dr. Gerd Reuter scheute nicht davor zurück, genau solche gefährlichen Fragen zu stellen. Die noch gefährlicheren Antworten darauf fasste er nun in seinem neuen Buch Tatort Vergangenheit, wie eine Fake Past unsere Zukunft diktiert, zusammen. Für Dr. Reuter ist klar, wer weiß, wie unsere Vergangenheit manipuliert wurde, kann daraus ableiten, was kommt. Und damit begrüße ich Sie, liebe Zuseher, ganz herzlich zu einer neuen Sendung Elsa auf 1. Herzlich willkommen im Studio, Herr Dr. Reuter. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, danke für die Einladung.
Herr Dr. Reuter, Sie haben Medizin studiert. Was bringt einen Radiologen dazu, die Geschichte zu durchleuchten?
Als Mediziner, und vor allem wenn man wie ich im Wesentlichen diagnostisch tätig gewesen ist, entwickelt man Spürsinn. Spürsinn heißt auch einen Sinn für das Kriminalistische. Nämlich Diagnosen stimmen oft nicht. Das habe ich auch dann beim Schreiben der Bücher erfahren, dass viele berühmte Personen, habe ja ein Buch dazu gemacht, letzte Tage, an Krankheiten gestorben sind, die gar nicht so zugetroffen haben. Oder an den Behandlungen gestorben sind, was in den Biografien fehlt. Und da ist man auch sehr schnell dabei, dass man das gesamte soziale Umfeld sich anschaut, weil man sonst die Krankheit nicht versteht. Auch in der Seuchengeschichte. Wer nur nach Krankheitserregern sucht, versteht die Epidemien nicht, sondern das sind Gesellschaftsentwicklungen. Und damit ist man gleich in der gesamten Sozialgeschichte drin. Und deswegen habe ich dann auch gemerkt, auch in der gesamten Geschichte stimmt vieles nicht.
Ihre Frau ist ja Historikerin. Wie war dann diese, oder wann war diese Erkenntnis, oder wie kann man sich das vorstellen? Hat es da Ehestreit gegeben, dass Sie sagen, da stimmt einiges nicht, was Ihre Frau da ihr ganzes Leben lang gelernt hat, oder hat sie selber die Erkenntnis gehabt? Wie hat sich das dargestellt?
Meine Frau ist zwar diesmal nicht Co-Autorin, aber wenn Sie den Buchdeckel aufmachen, sehen Sie, das wissenschaftliche Lektorat hat sie gemacht. Das heißt, es ist eben alles, was da drin steht, durch eine Historikerin auch abgesichert. Und sie hatte auch schon früher ihre Zweifel. Sie hat nicht unbedingt darüber gesprochen, aber sie hat gemerkt, dass so etliche Dinge gar nicht stimmen. Und das ist dann zunehmend in den letzten Jahren eigentlich zwischen uns auch zum Thema immer wieder geworden, gerade auch mit der gemeinsamen Seuchengeschichte, Hauptsache Panik, die wir gemacht haben, dass wir gesehen haben, die offizielle Erzählung passt nicht zusammen mit dem, was in den Geschichtsbüchern steht. Und jetzt ist es ja so, gerade mit Corona hat es ja jeder live erlebt, dass Lügen bis heute kolportiert werden über diesen Krankheitserreger und die Wirksamkeit der Impfungen. Und wir wissen ja jetzt, dass genau diese Unwahrheiten bereits in den Schulbüchern drinstehen. Also das heißt, diese Fake News über Corona und die Corona-Impfungen ist bereits zu einer Fake Past, zu einer falschen Geschichte geworden. Und da liegt es natürlich nahe zu sagen, warum sollte es das erste Mal gewesen sein?
Ja, gerade Corona, da sagen Sie ja auch in Ihrem Buch, das ist ein Beispiel dafür, wie sich Geschichte auf die Gegenwart auswirkt. Können Sie das näher erläutern?
Ja, es ist ja so, die Gegenwart ist ja nur ein Wimpernschlag. Die Zukunft vor uns rast auf uns in einem Nebel zu, wir wissen nicht genau, was kommen wird. Und die Zukunft können diejenigen, die sie beeinflussen wollen, natürlich schlecht aus der Gegenwart, die ist einfach zu flüchtig, steuern. Das heißt, sie müssen sie über die Wahrnehmung der Vergangenheit machen. Das heißt, man ist bereit, in einer Bevölkerung Dinge zu akzeptieren, die vielleicht gar nicht zu akzeptieren sind, wenn man sagt, das hat es schon mal gegeben. Und gerade bei Corona ist ja auch immer wieder beschworen worden, ja, 100 Jahre früher, da gab es die spanische Grippe. Und dann gab es ja mal diese Pest vor 700 Jahren und die war ja auch europaweit. Das heißt, es war dann mit dieser vermeintlichen Erinnerung, das hat ja keiner von uns erlebt, aber diese vermeintliche Erinnerung in diesen Geschichtswerken so, dass man gesagt hat, ja, das hat es ja schon mal gegeben. Also von daher hat man akzeptiert, dass es innerhalb kurzer Zeit eine Ausbreitung eines Erregers geben könnte und das auch in ganz unterschiedlichen Klimazonen, wo vorher Grippeerkrankungen gar keine Rolle gespielt haben. Das heißt, die Widerstände werden damit abgebaut. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Vergangenheitserzählung auch ein bestimmtes Programm hat, das eben nicht mit den Fakten übereinstimmen darf, wenn die Fakten, die hinter uns liegen, nicht dazu passen.
Ja, da passt auch dazu George Orwells 1984, wenn ein zentrales Motiv darin ist ja, wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft, wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit. Und da geht es ja gerade darum, dass totalitäre Systeme die Geschichte nachträglich so erzählen, dass sie passend wird. Was bringt denn das den Systemen? Sie haben es jetzt gerade mit Corona etwas erläutert.
Ja, gerade eben autoritäre Systeme sind natürlich nicht daran interessiert, autoritär zu erscheinen. Das wissen wir schon lange. Denken wir daran, ein autoritäres System, das war die DDR auf deutschem Boden, die hat eben groß gesagt, Deutsche Demokratische Republik. Und wenn das Wort Demokratie so groß aufscheint, dann ist meistens mit der Demokratie nichts los. Das sehen wir ja auch jetzt wieder. Und diese autoritären Systeme haben natürlich dann ein Interesse daran, dass auch in der Vergangenheit nicht erkennbar sein soll, dass diese autoritären Systeme eigentlich zum Scheitern verurteilt sind. Sondern da will man in der Geschichte überliefern, dass Aufstände gegen autoritäre Systeme zum Scheitern verurteilt sind. Gerade in der deutschen Geschichte ist es ja ganz wichtig, dass man sagt, ja, die Franzosen haben 1789 eine Revolution gemacht, aber das waren eben die Franzosen. Aber Deutsche, schaut doch mal in die Geschichte. Alle Versuche, ein System zu ändern, sind doch alle gescheitert. Die Bauernkriege, das ist nichts geworden. 1848 ist nichts geworden. Man vergisst dabei, dass die militärischen Auseinandersetzungen zwar tatsächlich verloren gegangen sind, aber die Nachwirkungen, also nach 1848 ist ja doch was passiert. Die Leibeigenschaft ist überall gefallen. Oder denken wir nach dem für Deutschland verlorenen Ersten Weltkrieg, gab es am Ende den Matrosenaufstand, der dazu geführt hat, dass der Krieg definitiv zu Ende war. Und dann gab es eben kein Kaiserreich mehr. Dann gab es die Weimarer Republik. Also das hatte schon was mit einer artikulierten Unzufriedenheit der Bevölkerung zu tun. Oder denken wir nur an 1989, die sogenannte friedliche Revolution. Auch wenn hier externe Einflüsse drin waren, eine Bevölkerung hatte nach 40 Jahren sozialistischer Diktatur einfach die Nase voll. Es war ein Kraftakt gewesen. Und das stimmt dann eben nicht im Bild, dass man sagt, ja, eure revolutionären Bemühungen, die sind doch alle gescheitert.
Aber wie kann man denn das machen, dass man Geschichte einfach verändert?
Ja, Geschichte wird ja relativ zentralistisch geschrieben. Das heißt also, es gibt Dokumente, die verwaltet werden. Und man hat es ja ganz stark angefangen im 19. Jahrhundert, als man diese großen Lexika, Enzyklopädien und Geschichtswerke verfasst hat, die auch heute teilweise ja noch die Grundlage für die Geschichtsdarstellung sind, dass man gesagt hat, da steht jetzt mal alles drin. Und so wie es da drin steht, so ist es eben richtig und das wird weitergegeben. Das kommt in die Schulbücher und das kommt in die Geschichtswerke, die an den Universitäten gelesen werden. So, und das ist wieder das Personal, was dann ausgebildet wird für die nächste Generation. Und damit habe ich eigentlich ein Geschichtsnarrativ relativ festgelegt. Also Pluralität ist, seit wir Geschichte als Art Wissenschaft betreiben, was ja gar keine Wissenschaft ist, keine Meinungsvielfalt. Sondern da gibt es ein klares Bild, da gibt es Jahreszahlen, da gibt es Schlachten, da gibt es Dynastien und Herrschergeschlechter. Da ist Vielfalt nicht vorgesehen und das lässt sich natürlich relativ einfach zentral ändern über einige universitäre Lehrstühle, die festlegen, so ist das eben gewesen mit den Griechen, den Römern und Karl dem Großen. Und die anderen sagen, wenn es der Experte sagt, wird es wohl so gewesen sein. Und wir haben das ja jetzt auch in der Medizin mit der Virologie erlebt. Es sind einzelne wenige Virologen gewesen, die erzählt haben, dass das mit dem SARS-CoV-2 der Erreger wäre und es wäre alles klar und dass die Tests richtig wären und die würden auch den Erreger nachweisen, alles Dinge nicht gestimmt haben. Aber wenn die Experten immer dieselben nur oft genug auftreten und das Ganze wiederholen, wird die Lüge zur Wahrheit, zur scheinbaren Wahrheit.
Sie haben jetzt gerade gesagt, Geschichte ist keine Wissenschaft. Da werden jetzt wahrscheinlich einige Historiker aufschreien. Warum sagen Sie das so?
Ja, es ist einfach so. Wissenschaft heißt, dass man sich an Fakten orientiert. Und das ist in der Geschichte eigentlich nie der Fall gewesen. Nämlich, man nimmt Dokumente. Es ist schon mal nur ein kleiner Teil einer vergangenen Wirklichkeit. Also archäologische Bodenfunde wurden die längste Zeit von der Geschichtswissenschaft völlig ignoriert. Hat man eigentlich gesagt, das ist ein eigenes Fach, das hat mit uns nichts zu tun, wir haben Dokumente und wenn da was drinsteht, dann sind eben die Ereignisse so gewesen, wie es drinsteht. Diese Dokumente sind aber in ihrer Echtheit vielfach gar nicht überprüft. Das hat man 1986 festgestellt, da gab es den einzigen Kongress zu Fälschungen von Dokumenten in der Geschichte. Und da sind mal Trupps ausgezogen, europaweit, und haben in verschiedenen Archiven nachgesehen, sind denn diese Dokumente, auf die wir uns beziehen, echt? Und selbst bei dieser Stichprobe damals hat man über 1000 Dokumente herausgezogen, wo man sagen musste, das sind nachweislich Fälschungen, auf die man sich aber berufen hat. Und danach hat es keinen erneuten Kongress mehr gegeben. Was es aber hätte geben müssen, wenn man eben daran interessiert wäre, dass man sich auf Fakten beziehen will. Und da sehen wir, dass eben lieber schöne Geschichten transportiert werden, als dass man tatsächlich nachschaut, was ist eigentlich. Und wenn ein Ereignis nur mit einem Dokument belegt ist, das dann auch noch als Fälschung nachgewiesen ist, müsste man eigentlich das Ereignis aus der Geschichte streichen, wie zum Beispiel den berühmten Canossa-Gang vom Kaiser Heinrich IV. Zum Papst. Den kennen wir nur aus einer kirchlichen Quelle, aber nicht vom Kaiser und nicht von seiner Gefolgschaft. Wir müssen davon ausgehen, dass das eine höchst parteiische Darstellung ist, die auch so gar nicht stimmen kann, dass ein Kaiser mit einem dünnen Nachthemd barfuß 3 Tage lang im Schnee gestanden wäre, hätte er wahrscheinlich gar nicht überlebt. Das sind einfach diese Geschichtsmärchen in Anführungsstrichen, die aber leider schon sehr, sehr lange überleben, obwohl dafür die Faktenbasis fehlt.
Ja, aber wer ist denn das, der das immer weiter sozusagen trägt? Also wo liegt denn da der rote Faden oder in wessen Interesse liegt denn das, dass man das jetzt mal nicht hinterfragen darf und das halt so angenommen wird, obwohl eben vielleicht die Beweise fehlen?
Ja, das sind die jeweils Handlungsmächtigen in der Zeit. Das waren früher Kirche und Adel gewesen. Heute kann man sagen, sind es Kirche und Geldadel. Und eine der Grundlagen unserer Gesellschaft ist ja, dass die Menschen mit einer Gesellschaft einigermaßen zufrieden sind und sie nicht hinterfragen, wenn sie auch glauben, dass das, was als Vergangenheit in so eine Art Tresor, in einem Tresor gelagert wird, dass das tatsächlich stimmt. Wenn man hergeht und würde jetzt anfangen und sagen, ja, also es stimmen ganze Teile der Geschichte nicht, dann könnte viel mehr hinterfragt werden. Das heißt also, dieses einmal aufblättern und einmal scheinbar sicheres Wissen in Frage stellen, das nährt den Zweifel. Und der Zweifel ist ja etwas, was Herrschende immer fürchten. Deswegen haben sie ja den René Descartes vor 500 Jahren gefürchtet. Das war ja der Vater des Zweifels, der gesagt hat, an allem ist zu zweifeln. Und der Zweifel ist die Basis aber jeder Wissenschaft. Und da sind wir wieder bei dem Thema, warum Geschichte keine Wissenschaft ist, weil Geschichte eigentlich Zweifel unterdrückt, aber nicht zulässt. Dabei sind sie so erforderlich und notwendig, wenn wir uns viele Funde anschauen, wo wir sagen müssen, Material lässt sich nicht datieren, nicht? Also die Kohlenstoffmethode, die Baumringzählung, das geht nur für organisches Material und Steine, Inschriften, Keramikreste, all das Ganze lässt sich nicht datieren. Es beruht nur auf der Einschätzung von Experten, so wie eben jetzt Epidemien auf der Einschätzung von Virologen beruhen. Und da wissen wir, was wir davon zu halten haben, von diesen Experten.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf1-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf1.
Ja, eben, Experten sind halt auch nur Menschen, sage ich mal, und haben halt wahrscheinlich auch ihre Ideologien oder sonst irgendwas, was sie in eine Richtung treibt. Einer der berühmtesten Historiker, der Yuval Harari, sagt ja auch zum Beispiel, gibt ja auch offen zu, wenn es da um die Erforschung der Neandertaler geht, wie die weggekommen sind, was da passiert ist, dass da gewisse Theorien gemieden werden, weil das irgendwie so die Rassentheorie nähern kann zum Beispiel. Also da hat er sogar in seinem Buch eine kurze Geschichte der Menschheit geschrieben. Die Forscher haben einfach kein Interesse daran, eine Rassentheorie zu nähern, wo ich mir dachte, naja, weil das ist schon irgendwie heftig, dass man gewisse Dinge in der Geschichte einfach oder Funde ignoriert, weil man kein Interesse daran hat, irgendwie jemand anderen etwas zuzuspielen, was vielleicht den in seiner Argumentation bestärken könnte oder so. Aber da habe ich einfach darin gemerkt, egal was man jetzt von diesen Dingen hält, aber einfach schon alleine dieser Satz oder dass er das so schreibt, so ja, man hat halt kein Interesse und deshalb ignoriert das. Es ist schon heftig, dass es einfach wirklich man sich selbst sozusagen oder die Forschenden sich halt aussuchen, das ist jetzt die richtige Vergangenheit, das ignorieren wir jetzt mal, das ist die falsche. Das nähert ja eigentlich genau diese Aussage, dass das ja keine Wissenschaft ist, sondern eher Geschichten erzählt werden.
Genau, das ist entlarvend ehrlich, was Harari hier bringt, dass er eben deutlich macht, dass man die falschen Funde fürchtet. Wir sehen das ja bis heute daran, dass es ja zum Beispiel Grabhügel aus keltogermanischer Zeit gibt, die im Gegensatz zu den Pyramiden in Ägypten, wo alles aufgemacht wird, um nachzuschauen, was da drin ist, da verbietet man Grabungsarbeiten. Also man will nicht feststellen, dass die Keltogermanen halt vielleicht gar nicht so primitiv waren, wie wir ja wissen, sondern dass die eben sehr fortschrittlich waren. Da wird nicht gegraben. Es ist ja auch so, dass viele Funde jahrzehntelang als römisch gewertet wurden, die heute inzwischen als ganz klar keltogermanische Überbleibsel zugeordnet werden oder da, wo man Keltensiedlungen vermutet hat, es Grabungsverbote gab. Also ganz klar, hier wird eine Geschichte bereits von den Funden, weil die Archäologie in den letzten Jahrzehnten ja immer wichtiger in der Geschichtsschreibung geworden ist und die Funde, wenn sie nun mal da sind, lassen sich schwer ignorieren, dass man hier Einfluss nimmt, was gefunden wird. Und dann werden die Funde eben von Experten bewertet, die möglichst das Geschichtsnarrativ erhalten. Und das sind ja viele Sachen, die sich dann nicht mehr haben halten lassen. Denken wir nur an diese Scheibe von Nebra beispielsweise, wo zuerst die offizielle Geschichtswissenschaft gesagt hat, ja, also das ist überhaupt nichts Echtes, das ist gar nicht aus dieser alten Zeit so früh. Und dann hat man gesagt, ja, es ist schon alt, aber das muss irgendwo aus dem Nahen oder Mittleren Osten gekauft worden sein, bis man schließlich zugeben musste, ja, das haben wohl die Menschen vor Ort vor einigen tausend Jahren schon gemacht und die haben offensichtlich ein großes Wissen über Sonne, Mond und Sterne und die Zeitrechnung gehabt.
Es kommt ja eben auch immer darauf an, wo forscht man, in welche Richtung forscht man. Also schon da ist ja, es ist ja auch in der Medizin ja so, ist ja immer ein gewisses Interesse von irgendjemand oder eben ein Finanzier oder so weiter dahinter, der das halt auch steuern kann.
Ja, und das ist eben nicht nur in unserer Zeit. Also es war für mich auch etwas überraschend gewesen zu sehen, dass die Römer nördlich der Alpen, die wir heute als selbstverständliche Beherrscher in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung sehen, dass die erst vor 500 Jahren entdeckt worden sind, dass sie da gewesen wären. Also bis zum Jahr 1500 nach Christi hat niemand die Römer gesucht und niemand hat die Römer vermisst. Und dann hat man erst Funde als römisch eingestuft. Funde, die man heute lieber vergisst, weil man sagt, die Buckelquader, nee, die sind aus dem Jahrtausend, die sind gar nicht aus römischer Zeit, die hat man römisch eingestuft. Die ganze Nordgrenze des Römischen Reiches stimmt so nicht. Da hat man ja behauptet, ja, das wäre die umkämpfte, befestigte Grenze der Römer gegen die Germanen gewesen. Inzwischen gibt ja selbst Wikipedia zu, dass diese Grenze, die heute noch als Limes bezeichnet, zum Weltkulturerbe geworden ist, gar nicht hätte verteidigt werden können aufgrund ihres ganzen Verlaufs. Und wenn man sie nicht verteidigen konnte, kann es keine Grenze gewesen sein. Und in meinem Buch habe ich jetzt mal herausgearbeitet, worum es sich da wirklich gehandelt hat. Das will ich jetzt hier gar nicht verraten, um nicht die Spannung zu nehmen, aber dass das eigentlich keine befestigte Militärgrenze war.
Was dazu passt, ist auch, mir ist in letzter Zeit, fällt mir sehr oft auf, dass jetzt immer neue Forschungsfunde auftauchen zum Thema Frauen, die gejagt haben früher. Also dass Frauen im Kampf waren, gejagt haben. Da sehe ich jetzt immer sehr viele Dokus dazu auf YouTube zum Beispiel und eben sehr viele Dinge, die da jetzt immer mehr entdeckt werden aus der Vergangenheit. Jetzt plötzlich, die ja ewig alt sind. Und da denke ich mir immer, das passt ja jetzt ganz gut dazu, dass man die Frauen in den Krieg schicken möchte und dass man da die Basis dafür aufbereiten möchte, dass ja Frauen genauso kampftauglich sind. Das ist ja auch so ein Beispiel dafür, oder?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, die Zeit, in der man sich für die Geschichte interessiert, prägt immer die Wahrnehmung, was man in der Geschichte sehen will. Die ganze Zeit war die Geschichte eine Männergeschichte, denn sie ist ja geprägt worden von kirchlichen Schreibern. Deswegen gibt's da nur Männer. Und das zeigt ja auch schon, wie falsch die Geschichte sein muss. Denn im antiken Rom und im antiken Griechenland, die Geisteshelden damals, das waren alles Männer und keine Frauen. Dabei wissen wir, dass in den vorchristlichen Gesellschaften, ob nördlich oder südlich der Alpen, Frauen eine wichtige Rolle gespielt haben. Als Priesterinnen, als Hüterinnen des Herdfeuers, aber eben beispielsweise durchaus auch bei der Jagd. Wissen wir auch von den Wikingern. Und das ist ja alles da gar nicht abgebildet. Das kann also nicht gestimmt haben. Und man sieht jetzt, wenn sich mit der Gender-Ideologie plötzlich ein Interesse zeigt, dann wird alles anders wahrgenommen. Und das sieht man auch an dieser Nordgrenze des angeblichen Römischen Reiches, das man immer als eisernen Vorhang bezeichnet hat. Das war in der Zeit, als es den eisernen Vorhang zwischen West- und Osteuropa gegeben hat. Jetzt, wo wir sagen, multikulturelles Leben, Durchlässigkeit der Grenzen, jetzt wird ganz offen, kann man in Wikipedia auch nachlesen, gesagt, ja, dieser Limes wäre keine befestigte Grenze, sondern eine Art osmotische Membran gewesen, wo also Menschen sich hin und her bewegt hätten. Allerdings muss man dazu sagen, und dafür hätte man zwischen Donau und Rhein jeden Tag 30.000 Soldaten bezahlen und ernähren müssen, um einen osmotischen Austausch zwischen Germanen und Römer zu haben. Das ist einfach nicht mehr plausibel, solche Geschichten. Aber wir sehen darin, dass die Wahrnehmung aus der Jetztzeit das prägt, was man in der Vergangenheit sehen will.
Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, dass es gewisse Figuren, also Autoren, gar nicht so gegeben hat, die wichtige Dokumente verfasst haben und so weiter, sodass da auch viel gefälscht ist oder unter Pseudonymen aufgetreten sind und so weiter.
Können Sie das nicht? Man hat uns das in dem Schulunterricht, aber auch im Studium, wie ich von meiner Frau weiß, eigentlich nicht offen gesagt, dass diese Dokumente jetzt zum Beispiel gerade aus der griechischen und römischen Antike, dass wir da keine Originalschriften haben, sondern dass das Abschriften von Abschriften von Abschriften wären. Und jeder, der eine Abschrift gemacht hat, hat immer das Original verloren oder weggeworfen. Da muss man sich doch fragen, wie geht das, wenn man das gerade in der Renaissance so wichtig nimmt, dass man sagt, ja, also diese Vorläufer, die waren so wichtig und so genial. Und dann habe ich jetzt ein zerbröselndes schriftliches Original und sobald ich es abgeschrieben habe, schmeiße ich es einfach weg. Das ist nicht glaubhaft, da ist es schon viel glaubhafter, dass da sehr vieles erst in späterer Zeit geschrieben worden ist. Und es hat ja schon vor mir Menschen gegeben, die sich kritisch damit beschäftigt haben, mit sehr guten Griechisch- und Lateinkenntnissen und die gesagt haben, komisch, das sind verschiedene Autoren, aber man kann das vom Stil, von der Sprache her gar nicht unterscheiden. Das liest sich, als käme das alles aus einer Werkstatt. Das kann also gar nicht echt sein. Und ein Journalist und Philologe Anfang des 20. Jahrhunderts hat auch gesagt, ja, also diese Schriften sind der Renaissance so verwandt, dass man sagen muss, die müssen eben aus dieser Zeit stammen und nicht schon zu diesem Zeitpunkt 1500 Jahre alt sein. Und ich habe jetzt eben das nicht von der philologischen, von der sprachlichen Seite gemacht, sondern einfach mal von den Inhalten und habe mir angeschaut, dass viele Inhalte aus angeblich dem antiken Griechenland und dem antiken Rom zu dieser Zeit, was wir darüber sicher wissen, gar nicht passen kann, sondern dass das eigentlich in die Renaissance gehört. Also nehmen wir jetzt mal medizingeschichtlich wieder den Hippokratischen Eid. Den kennt ja fast jeder. Der ist das erste Mal 1518 verwendet worden in der Renaissance, obwohl er zu dem Zeitpunkt schon 1800 Jahre alt gewesen wäre. Der ist aber vorher nicht verwendet worden, nicht aufgetaucht. Und wenn man jetzt erzählt im Vatikan, gäbe es 1000 Jahre alte Abschriften, dann muss man sagen, wo sind denn die hergekommen? Warum hat die dann keiner verwendet? Und warum steht da drin, dass da griechische Götter angerufen werden und werden im Vatikan verwahrt, wo man ansonsten wegen Ketzerei sofort auf den Scheiterhaufen gestellt worden ist? Also da liegt der Verdacht nahe, dass so etwas nachfabriziert worden ist. Und es macht auch keinen Sinn, dass da im Hippokratischen Eid drinsteht, dass ein Abtreibungsverbot gegeben hätte. Dafür gibt es überhaupt keine Hinweise damals in der Mittelmeerwelt, dass man das gesehen hätte, auch eben ein Verbot der Sterbehilfe. Das sind aber Ansichten, die die katholische Kirche damals in der Renaissance vertreten hat. Das heißt also, es spricht alles dafür, dass man hier etwas 1800 Jahre nach seiner angeblichen Entstehung erst fabriziert hat. Und das ist nur ein Beispiel.
Sie schreiben auch, dass eben Funde verschwinden, Bibliotheken, Bücher aussortieren und Ausstellungen entkernt werden. Also Sie sprechen da von einer systematischen Auslöschung der Vergangenheit. Aber wer macht denn das und wer entscheidet in dem Moment jetzt in der Gegenwart, was erinnert werden darf? Eben Stichwort Ausstellungen und so weiter, Bücher, Bibliotheken.
Ja, wir haben ja inzwischen Institutionen dafür. Es gibt also Bildungsministerien, es gibt Kommissionen, die Ausstellungen in den Museen gestalten. Es sind ja in den letzten Jahren in Deutschland und in Österreich, wahrscheinlich auch in anderen europäischen Ländern, viele Museen jahrelang geschlossen geblieben und sind jetzt dann neu eröffnet worden oder werden demnächst neu eröffnet. Und man stellt dann fest, dass diese Museen also radikal umgestaltet worden sind. Vorher gab es viele, vielleicht auch nicht sehr schön präsentierte Befunde und jetzt sind die Räumlichkeiten großzügig gestaltet und es ist fast nichts mehr drin. Das heißt also, viele dieser Schätze, die im Museum lagern, die liegen jetzt angeblich in einem Archiv, werden aber der Öffentlichkeit gar nicht mehr gezeigt. Also beispielsweise haben wir es vor einiger Zeit festgestellt in Hallein, da gibt's ja dieses eine Keltengrab, wo ein Kelte mit so einem Prunkwagen gefunden worden ist. Das war immer das Highlight in diesem Museum von Hallein. Das wollten wir uns ansehen. Ist nicht mehr drin. Das ist einfach verschwunden. Das wäre im Archiv. Und das ist das wichtigste Stück in diesem Archiv gewesen. Also solche Dinge zeigen, dass man offensichtlich das Bild von der Vergangenheit verändern will. Und was eben auch erschreckenderweise ist, früher haben Museumsleiter diese Ausstellungen mit individuellen Texten gestaltet. Jetzt wird im Prinzip Wikipedia ausgedruckt und überall findet sich die gleiche Version. Also das sieht schon sehr nach einem Masterplan aus und es sind eben diejenigen, die die Geschichte verwalten. Das heißt also Kultusministerien, wo eben die Kirchen immer kräftig mitspielen, dann die Finanzgeber eine Rolle spielen. Die Handlungsmächtigen einer Zeit bestimmen über die Museen und über die Geschichtsbücher, was da drin ist und was eben nicht drin ist, was man aussortiert und was dann vielleicht auch im Laufe von Jahrzehnten verloren geht und einfach nicht mehr da ist. Und das gibt es dann nicht mehr.
Und auf Grundlage dessen, oder da schafft man dann die Basis dafür, sagen Sie, eben für aktuelle politische Entscheidungen und auch gesellschaftliche Trends, oder?
Ja, das ist ganz klar. Wenn man zum Beispiel, jetzt nehmen wir wieder die Medizingeschichte, die Sünden der Medizin in den vergangenen Jahrhunderten, also diese Behandlungsformen, die furchtbar waren, Aderlass, Brechmittel, Abführmittel, die ganzen Gifte, Arsen, Antimon, Quecksilber, zusammennimmt, wenn man das klar herausarbeitet, wie ich das in meinen Medizingeschichten gemacht habe, dann muss jeder sagen, ja, da müssen viele an den Behandlungen gestorben sein. Tod an Behandlungen. Das will man nicht wahrhaben. Wir sehen es ja jetzt bei den Mod-RNA-Spritzen. Tod an Behandlungen darf es nicht geben. Das wird ja so dann sogar sprachlich umgelogen, indem man sagt, es gibt Post-Vac. Post-Vac ist ja so eine Bezeichnung, die einfach nur ein Ersatz ist, eine Beschönigung für Impfkrankheit. Aber es ist nichts anderes als eine Impfkrankheit. Und Behandlungskrankheiten darf es bei einer erfolgreichen Medizin eigentlich nicht geben, weil wenn man das in der Geschichte so aufschreibt, dann müsste man sagen, naja, dann wird es die jetzt, auch wenn die Medizin vielleicht besser geworden ist, auch heute noch geben. Das soll gar nicht aufkommen. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, in der Vergangenheit gewisse Perspektiven komplett zu unterdrücken und andere hervorzuheben. Dass die Syphilis beispielsweise so eine todbringende Erkrankung gewesen ist, das ist jedem präsent, was aber gar nicht stimmt. Die Syphilis war in vielen Ländern, Nordafrika, Südamerika, überhaupt keine tödliche Krankheit. Ein bisschen unangenehm, ein bisschen hartnäckig, aber sie ist einfach von selbst oder mit Hausmitteln wieder verschwunden. Nur in Europa ist es zu einer Todesfalle geworden. Warum? Weil man die Leute mit Quecksilber zur Behandlung vergiftet hat. Aber diese Wahrheit darf in den Büchern nicht aufscheinen.
Sie schreiben auch, wo viel erinnert wird, wird besonders viel gelogen. Gilt das auch für die großen Narrative unserer eigenen deutschen Geschichte?
Ja, es ist ja so, wenn man etwas ganz groß vorzeigen muss, dann stimmen viele Dinge nicht. Es geht ja schon los, wenn man mal die alte ägyptische Vergangenheit mit den Pyramiden nimmt, die sind ja ganz wichtig in unserer großen geschichtlichen Landschaft, obwohl sie noch weit weg sind. Aber da müssen wir ja auch sagen, viele Geschichten scheinen da nicht zu stimmen, wie das mit den Pyramiden gewesen ist, welche Funktion sie tatsächlich hatten. Und wenn wir jetzt in die neuere Zeit gehen, nicht, dann nehmen wir mal den Karl den Großen, nicht, also eine der Vaterfiguren unseres Europa. Deswegen wird ja auch immer der Karlspreis jedes Jahr vergeben. Ja, das ist eine sehr fiktive Figur, über den wir eigentlich nur was von einem Biografen wissen, dessen Biografie auch wieder dubios ist, weil er Päpste verwechselt hat und nicht mal gewusst haben will, wann der Karl der Große geboren ist. Also das heißt, er wusste gar nicht mal, wie seine Hauptfigur, wie alt der ist. Da sehen wir, wie viel es nicht stimmt. Und wenn wir uns jetzt die heutige Zeit anschauen, mit den Gedenktagen, nicht, also bemannte Mondlandung, jeder, der sich mal damit beschäftigt hat, muss sagen, also das kann so nicht stattgefunden haben. Gerade wenn man jetzt sieht, dass selbst die unbemannten Mondlandungen nicht funktionieren, nicht, oder Hiroshima und Nagasaki wird auch jedes Jahr gefeiert als die ersten Atombomben. Aber wenn man sieht, dass die beiden Städte genau an der Stelle stehen, wo alles radioaktiv verseucht wäre und eben kurz danach wieder aufgebaut worden sind, dann wäre das eine andere Radioaktivität in Tschernobyl. Da hat man gesagt, das kann man jetzt so nicht mehr bewohnen. In Hiroshima und Nagasaki wäre es gegangen. Also da stimmt was nicht mit diesen Atombomben. Zumal es ja auch eine Kartierung gibt von dieser Radiokarbonmethode, also dem radioaktiven Zerfall von Kohlenstoff für die Altersbestimmung. Da sagt man, die funktioniert heute nicht mehr wegen Atombombentests. Und das gibt so eine Kartierung, zeigt, findet diese Verfälschung erst ab 1955 statt. Hiroshima und Nagasaki waren aber 1945. Also hätte da bereits durch den Fallout die Verfälschung stattfinden müssen. Ich sage immer, man kann nicht in die Vergangenheit eingreifen, ohne Fehler zu machen. Es gibt das perfekte Verbrechen nicht. Weder jetzt in der Zeit, noch eben, wenn man in die Vergangenheit eingreift.
Rechtsextrem oder unkorrekt, aber richtig. Das neue Buch von Elsa Mittmannsgruber ist ein einziger Tabubruch. Die Soziologin und Journalistin schreibt das, was man nicht schreiben soll. Mehr Kinder statt Migranten. Hetero ist die Norm. Sprechen wir offen über unsere Geschichte. Elsa Mittmannsgruber bricht satte 64 Tabus und sagt damit dem Kampfbegriff rechtsextrem den Kampf an. Denn mit ihm wurden wir alle in Ketten gelegt. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, die Ketten zu sprengen. Nur wenn wir frei denken und sprechen können, können wir alle frei sein. Jetzt bestellen auf 1.shop.
Wenn man jetzt manche Dinge aus der Geschichte in Frage stellt, wird man als verrückt dargestellt. Für andere kommt man eventuell sogar ins Gefängnis. Also gerade, was ich jetzt gerade gesagt habe, wenn man über die deutsche Geschichte spricht und da vielleicht Fragen stellt. Was sagen Sie dazu, dass man gewisse Fragen einfach gar nicht stellen darf?
Ja, es ist nur ein Beleg dafür, was ich vorhin sagte, dass die Geschichte eben keine Wissenschaft ist. In einer Wissenschaft müssen alle Fragen gestellt werden dürfen und es müssen alle Hypothesen, auch falsche Hypothesen, entwickelt werden können, um sie zu überprüfen, ob sie richtig oder ob sie falsch sind. Und wenn das von vornherein so strikt verboten ist und eben durch Totschweigen oder durch Diffamierungen geahndet wird, das ist ja keine sachliche Auseinandersetzung. Und das hat man mit Kritikern des Geschichtsnarrativs in früheren Zeiten immer gemacht. Ich bin ja nicht der Erste, der Vorgänge in Frage stellt. Das geht seit über 300 Jahren. Da sind sehr prominente Figuren wie der Sir Isaac Newton drunter oder auch der französische Schriftsteller Honoré Balzac, der gesagt hat, es gibt zwei Arten von Geschichte. Es gibt die offizielle Geschichte, die nicht zutrifft, und es gibt die wahre, die inoffizielle Geschichte, in der die tatsächlichen Zusammenhänge und Begebenheiten enthalten sind. Und man hat die Tote geschwiegen, aber das sind alles Menschen, die alles andere als verrückt waren. Und man sieht es, dass es in jeder Zeit immer wieder, wenn auch wenige, aber einzelne Personen gab, die mit unterschiedlichen Methoden immer zu dem gleichen Ergebnis gekommen sind und gesagt haben, da stimmt vieles nicht in der Geschichtserzählung. Und wenn das so häufig über die Generationen passiert ist, ist das, glaube ich, schon ein Beleg dafür, dass diese Personen Recht haben mit ihrer Kritik an der Geschichtserzählung.
Ja, aber es ist ja doch so eben, wie ich sagte, man riskiert seinen Ruf, wenn man die Geschichte in Frage stellt, oder eben sogar seine Freiheit, wenn man sie leugnet. Das war vermutlich auch in anderen Zeiten so. Und ich habe ja auch anfänglich gesagt, es ist auch gefährlich, solche Fragen zu stellen, beziehungsweise gewisse Antworten zu geben. Wie gehen Sie denn damit um? Warum haben Sie sich denn dann trotzdem getraut, dorthin zu greifen?
Ja, es ist den meisten Menschen, die vor mir die Geschichte in Frage gestellt haben, nicht besonders gut bekommen. Das ist richtig. Also einer, der Jean Hadouin, der ist nicht auf dem Scheiterhaufen gelandet im 18. Jahrhundert, aber er hat eben seinen Job als Leiter der wichtigsten Bibliothek in Paris verloren und wurde dann auch für verrückt erklärt. Könnte auch bei mir passieren. Ich rechne eher damit, dass man das totschweigen wird, wie meine Medizinkritik, wie meine Medizingeschichten. Aber wenn man im fortgeschrittenen Lebensalter ist wie ich, ist das, was in der Jetztzeit passiert, nicht mehr so wichtig. Da wird das Nachleben dann wichtiger. Und es muss immer Menschen geben, die den Stab an folgende Generationen weitergeben und ihr Wissen nicht einfach mit ins Grab nehmen. Und deswegen muss man es dann nochmal zwischen die Buchdeckel bringen.
Wir nähern uns jetzt schon den Schluss und jetzt wollen wir aber noch über die gesellschaftlichen Auswirkungen sprechen. Was macht denn das mit einer Gesellschaft oder sagen wir so, was bleibt denn da, wenn jetzt übrig bleibt, dass wir nichts mehr glauben können?
Ich glaube, das ist eigentlich gar kein Problem. Es erscheint im ersten Moment erschreckend, wenn man nichts mehr glaubt. Aber es hat eben Menschen früher wie den René Descartes gegeben, die gesagt haben, an allem ist zu zweifeln. Und wenn man uns heute erzählt, es gibt nichts Wichtigeres als die Wissenschaft, nicht mehr die Religion ist das Höchste, sondern die Wissenschaft, die es ja gar nicht gibt, dann muss man sagen, ja, aber Wissenschaft besteht darin, dass man nicht glaubt, sondern dass man konkret Fakten zur Kenntnis nimmt und diese Fakten auf Wahrheit und auf Lüge, auf Falschheit überprüft. Das heißt also, das ist eigentlich die Aufgabe, wenn wir das Ganze ein wissenschaftliches Zeitalter nennen. Und wenn dabei herauskommt, dass viele Dinge, zum Beispiel, wie wir sie in der Vergangenheit glauben zu erinnern, falsch gewesen sind, dann fällt einem eher ein schwerer Rucksack ab. Also ich denke nicht, dass man dann so bodenlos dasteht, wie der Teppich, der einem unter den Füßen weggezogen wird. Und das zeigen mir auch die ersten Reaktionen von Lesern auf mein Buch, die gesagt haben, mich hat es erstmal überrascht, fast schockiert. Aber von Seite zu Seite ist das Lesen immer leichter geworden, weil irgendwie dieser ganze Ballast, wo ich auch schon immer meine Zweifel hatte, ich habe noch nichts gesagt und ich bin ja auch kein Experte, dann gesehen habe, okay, das kannst du eigentlich alles vergessen. Wir lösen uns von dem. Und es ist ja auch nicht so furchtbar, wenn wir nicht wissen, was vor 1000 und vor 2000 Jahren gewesen ist. Das haben die Menschen die längste Zeit nicht gewusst. Wenn wir mal früher zurückdenken, dann hat man sich Sagas, Märchen und Legenden erzählt. Haben wir ja heute noch die heiligen Legenden, wo noch vor 1000 Jahren angeblich Drachen getötet worden sind. Da wussten die Leute auch, dass das so nicht stimmt. Aber dass da eine gewisse Botschaft drin ist, aber die ganze Geschichte ist eher vielleicht eine Erfindung. Sie wussten nicht, was ist. Sie haben darunter nicht gelitten. Nur wir haben jetzt vielleicht seit maximal 500 Jahren, eher kürzer, vielleicht seit 200 Jahren das Gefühl, wir müssten wissen, dass wir uns richtig an Dinge erinnern, die wir gar nicht erlebt haben. Aber das ist überhaupt nicht zwingend. Und ich glaube auch, dass es viel besser ist, dass wir ganz ehrlich sagen, wir haben große weiße Flecken in der Geschichte, wo wir nicht wissen, was wirklich vorgefallen ist. Vielleicht gibt es mal irgendwelche Funde in Zukunft, die uns das zeigen werden. Aber wir erleben ja jetzt schon, dass durch Funde, die immer wieder gemacht werden, Dinge komplett in Frage gestellt werden, komplett umgedreht werden. Und deswegen diese Erschütterung, dass Dinge, die wir gelernt haben, falsch sind, das ist eigentlich die falsche Einstellung. Sondern wir müssen eigentlich offen sein, überrascht sein. Und es ist ja auch nichts Schlechtes, wenn wir feststellen, tatsächlich sind Dinge ganz anders. Das ist ja immer passiert. Ich meine, viele Menschen haben auch mal eine Zeit lang geglaubt, die Erde ist eine Scheibe. Und wenn man an den Rand der Erde geht, fällt man irgendwo ins Bodenlose hinunter. Dann hat man gesehen, na, das kann also so nicht stimmen. Und so ist es auch jetzt. Vieles, was wir denken, wird in einigen Jahrzehnten komplett anders ausgedacht werden, weil wir eben andere Erkenntnisse gewonnen haben. Und dazu dient es jetzt, sich auch mal kritisch mit dem auseinanderzusetzen, was vielfach jetzt seit 500 Jahren uns gleich erzählt wird, wo wir sagen müssen, Moment, eigentlich ist doch viel passiert in den letzten 500 Jahren. Wieso soll dann die Geschichtserzählung so gleich geblieben sein? Da müsste eigentlich längst eine Revision stattgefunden haben.
Ja, man spricht ja auch vom kollektiven Gedächtnis, beziehungsweise es ist ja auch, oder sagt man, dass es ja ein großer Teil der Identität einer Person und auch einer Gesellschaft ist, die eigene und die kollektive Geschichte. Aber wenn das dann wegbricht, was macht denn das mit einer Gesellschaft?
Ja, die Gesellschaft muss sich vielleicht dann auch mal ein bisschen neu erfinden. Und wir sehen es ja jetzt, weil Sie das angesprochen haben, dass man jetzt plötzlich Frauengeschichte entdeckt. Dass man sagt, ja klar, wenn aber jetzt jahrhundertelang die Geschichte immer eine Männergeschichte gewesen ist, ob das jetzt die Ritter gewesen ist oder die Gelehrten in der Renaissance, alles waren Männer und die Frauen saßen zu Hause, bestenfalls am Herd oder haben auf einen Freier gewartet. So war es wohl nicht gewesen, aber man hat sich damit begnügt. Und jetzt stellt man das in Frage und sieht, ja, also Frauen haben viel mehr aktiv gestaltet. Wir wissen ja auch im Mittelalter eigentlich schon länger, wenn der Mann gestorben ist, haben die Frauen die Geschäfte weitergeführt, eigenverantwortlich. Also das war nicht so, dass die Frauen eben rechtlos vor sich hin vegetiert haben und haben gerade Kinder bekommen und den Haushalt versorgt. So ist das von der Kirche auch gerne dargestellt worden. Das war aber nicht der Fall. Gerade in den Handwerkerkreisen, da musste die Frau mit anpacken, mitgestalten. Und diese Art von Gendergeschichte hat auch wieder etwas Positives, damit eben diese Aspekte mal ins Licht gerückt werden, dass vieles anders war. Und so ist es eben auch mit der Vermischung von verschiedenen Bevölkerungen beispielsweise. Die hat es auch früher schon mal gegeben. Also diese Erzählung von der Völkerwanderung, dass sich ganze Bevölkerungsgruppen wie auf einem Schachbrett hin und her bewegt hätten. Das ist ja völlig unglaubhaft, ne? Irgendein Dirigent sagt, 10.000 Leute ziehen jetzt einfach mal 100 Kilometer um. So kann es nicht gewesen sein, sondern das waren immer kleinere Grüppchen, die sich dann untereinander vermischt haben. Und diese Karten, wo man mit verschiedenen Farbfeldern dann einzeichnet auf den Landkarten, welches Volk irgendwo gewohnt hat und das über einige Jahrhunderte, das ist eine Fiktion. Das kann es nicht gegeben haben. Und ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn man das wahrnimmt.
Ich sehe es halt insofern problematisch, weil ja eben aktuelle Entscheidungen, wie wir schon besprochen haben, oder eben aktuelle Rückschlüsse eben aus der Geschichte ja gezogen werden, also auf Basis dessen, was angeblich oder was wirklich passiert ist oder wir zumindest glauben, dass passiert ist. Und das entscheidet ja ganz stark, wie wir eben gegenwärtig entscheiden beziehungsweise in die Zukunft gehen. Aber wenn das ja alles in Frage gestellt wird oder alles gar nicht so sicher ist, auf welcher Basis entscheiden wir dann oder sollen wir dann entscheiden? Das sehe ich so als Schwierigkeit.
Ja, dann werden hoffentlich die Entscheidungen, die man jetzt auch zum Teil schon getroffen hat, auch mal wieder revidiert werden, weil man ja sieht, die Geschichte ist nicht fix. Und wenn sich die Geschichte anders oder wenn diese Geschichte anders interpretiert werden muss, dann sollten auch die Entscheidungen revidiert werden. Von daher ist ein kritisches Nachdenken über die Vergangenheit eigentlich auch gerade eine Chance und die Hoffnung für eine bessere Zukunft.
Und seht Sie in der Zukunft die Chance, dass sie auf Wahrheit basiert?
Also insgesamt haben Lügen immer einen größeren Stellenwert gehabt in der Geschichte, die wir kennen, als die Wahrheit. Aber ich glaube schon, dass die Zeit jetzt reif ist. Weil einfach das Lügengebäude in vielen Bereichen, ob das jetzt die angebliche Schnellradikalisierung der Bevölkerung, der angeblich schnelle Klimawandel innerhalb von wenigen Jahrzehnten ist, das sehen die Menschen ja, dass das alles nicht stimmt. Oder eben die Pandemie, die überhaupt nicht gestimmt hat. Und dann ist natürlich die Offenheit da, dass man sagt, aha, nur weil es in den Medien von morgens bis abends erzählt wird, stimmt es genauso wenig, wie wenn es eben in allen Geschichtsbüchern das Gleiche drin steht. Denken wir kritisch darüber nach und stellen fest, dass eben vieles anders gewesen ist. Und die Bereitschaft, überhaupt mal den Zweifel Raum zu geben, ich glaube, die ist jetzt größer als vor 50 oder vor 100 Jahren.
Gut, dann sind wir nun am Ende angekommen. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Dr. Reuter, dass Sie bei mir im Studio waren.
Dankeschön für die Einladung.
Liebe Zuseher, Sie fragen sich jetzt möglicherweise einmal mehr, was kann man eigentlich noch glauben? Ja, und diese Frage ist äußerst berechtigt. Mein Rezept dafür ist jenes: sich trauen, unbequeme Fragen zu stellen, es wagen, Undenkbares zu denken, genügend Fakten recherchieren und vergleichen und das Allerwichtigste, auf sein eigenes Herz hören und darauf vertrauen, die Wahrheit liegt tief in uns. Und damit verabschiede ich mich bei Ihnen, liebe Zuseher, bis zum nächsten Mal bei Elsa auf 1.